Guten Morgen miteinander. Ja, die Welt, die denkt immer mehr in Kategorien, wie mein Hemd ist. In Schwarz und Weiß, in geimpft und ungeimpft, in Freund und Feind, in der Politik oder in Stadt und Land, wo man polarisiert auf Abstimmungen an, oder in Reich und Arm, oder man denkt in Schwarz-Weiß-Kategorien wie biblisch und unbiblisch. Und der Trend, der führt natürlich zu Spannungen, der führt zu Konflikten und auch zu Spaltungen. Und um diesen Trend irgendwie jetzt durchbrechen, da braucht es Menschen mit einem weiten Herz. Und das ist einer von den Werten, die wir ja definiert haben miteinander, Weitherzigkeit. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist der Wert unheimlich wichtig. Es braucht weitherzige Menschen. Und so ein weitherziger Mensch, das war der Petrus. Und der hat auch zu einer Zeit gelebt, wo man auch sehr in Schwarz-Weiß gedacht hat, in diesen Kategorien. Vor allem die Juden in den Kategorien rein und unrein, gerecht und ungerecht, beschnitten und unbeschnitten, Juden und Heiden. Und plötzlich ist das Schwarz-Weiß-Denken und die Kategorien ein bisschen schwierig geworden, nämlich dann, wo die Welt bunt geworden ist, wo auch Heiden zu Christen geworden sind. Da ist das Schwarz-Weiß-Denken, wo über lange Zeit gut war, leider zu eng war. Da ist das Fundament vom Glauben erschüttert worden. Sie sind irgendwie geprüft worden in ihrer Veränderungsbereitschaft, der Judenchristen, und in ihrer Herzenswittigkeit. Und das hat natürlich auch zu Konflikten und Spannungen geführt. Und ein Bericht von so Konflikten und Spannungen und wie man die gelöst hat, das ist das erste Apostelkonzil aus der Apostelgeschichte 15. Und das lese ich euch jetzt vor. Eines Tages kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Sie behaupteten, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Meinung sehr heftig. Schließlich beschlossen die Brüder in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Nachdem die Gemeinde sie verabschiedet hatte, zogen sie durch die Provinzen Phönizien und Samarien. Überall berichteten sie, wie sich auch die Nichtjuden zu Gott bekehrt hatten, und alle freuten sich darüber. In Jerusalem wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten herzlich aufgenommen. Auch dort erzählten sie, welche Wunder Gott unter den Heiden getan hatte. Aber auch hier verlangten einige der Gläubigen, die früher zu den Pharisäern gehört hatten, man muss die Heiden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz des Mose befolgen. Daraufhin setzten sich die Apostel und Ältesten zusammen, um diese Frage zu klären. Nach heftigen Auseinandersetzungen stand schließlich Petrus auf und sagte: Liebe Brüder, ihr wisst doch, dass Gott mir schon lange vor diesem Gespräch aufgetragen hat, das Evangelium auch denen zu verkünden, die keine Juden sind. Denn auch sie sollen Jesus als ihren Herrn annehmen. Und Gott, der jeden von uns ganz genau kennt, hat sich zu ihnen bekannt, als er den Nichtjuden genauso wie uns, den Heiden, den Heiligen Geist gab. Und da, auch darin machte Gott keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden, dass er sie von aller Schuld befreite, nachdem sie an ihn glaubten. Warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diese Brüder eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Väter tragen konnten? Wir glauben, dass wir allein durch die Gnade Jesu gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die Nichtjuden. Nach diesen Worten gab es keine weitere Diskussion. Und Barnabas und Paulus konnten berichten, welche großen Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Halleluja. Jawohl, genau. Ja, kurz nach der Entstehung von der Kirche ist schon zu den Spannungen gekommen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Davon wird hier berichtet. Und der Streit, der hat eigentlich schon das erste Mal gedroht, die Kirche zu spalten. Wie über alle Zeiten der Kirchengeschichte. Das Schwarz-Weiß-Denken der Judenchristen, das war einfach zu eng, das Evangelium, die frohe Botschaft, alle konnten erreichen. Und es hat jetzt ein weites Herz gebraucht. Und der Petrus, das war so ein mit einem weiten Herz. Und an dem, was er gesagt hat bei diesem Konzil und wie er sich verhalten hat, da wollen wir ein bisschen uns inspirieren lassen, was es braucht, um ein weites Herz zu haben, was so Voraussetzungen sind. Und ich habe da so 5 Punkte rausgesucht. Und ich glaube, das Erste, was es braucht, man muss Gott verstanden haben. Um ein weites Herz zu haben, muss man Gott verstanden haben. Und es ist ja interessant, der Petrus wird da gesagt, sie haben da lange gestritten miteinander, er war ruhig und dann am Schluss hat er so ein Schlussvotum eigentlich gehabt. Und interessanterweise sagt er ja, was wollt ihr Gott herausfordern? Und das ist ja irgendwie ein bisschen eine schräge Frage, oder? In was hätten sie denn Gott herausfordern wollen? Und ich habe mir überlegt, was könnte das echt sein? Hätte er echt sagen wollt ihr Gott wirklich mit eurem Verhalten sagen, dass ihr noch nicht verstanden habt, wie er ist? Wollt ihr wirklich Gott sagen, dass er nochmal zeigen muss, wer er ist? Obwohl das ja eigentlich in Jesus Christus auf unüberbietbare Art und Weise schon gezeigt hat. Wollt ihr wirklich behaupten, dass ihr noch nicht gemerkt habt, dass Gott weitherzig ist, obwohl Jesus für euch gestorben ist, obwohl ihr Jesus erlebt habt, gesehen habt, wie weitherzig das er gelebt hat. Mit Menschen, die niemand etwas zu tun haben wollte, die hat er angesprochen. Mit den verruchtesten Leuten im Dorf und in der Stadt ist er an einem Tisch gehockt. Unreine Menschen, die niemand angelenkt hätte, die hat er berührt oder sogar umarmt. Die übelsten Taten, die man sich vorstellen kann, hat er vergeben. Für Kinder, die in der Gesellschaft gar keine Beachtung waren, denen hat er Beachtung geschenkt und Zeit sich genommen für sie. Die Nöte der Menschen haben ihn umtrieben. Er hat niemandem das Evangelium aufgedruckt. Und am Schluss von seinem Leben hat er sogar noch für seine Finde gebetet. Also, wer ist weitherziger als Jesus Christus? Und auf unüberbietbare Weise hat er das eigentlich gezeigt. Und der Petrus war Augenzeug. Und weil er das gesehen hat und miterlebt hat, hat er verstanden und kapiert, dass Gott weitherzig ist. Und das hat in ihm auch eine Weitherzigkeit bewirkt. Und ich glaube, das ist in unserem Leben doch auch so. Wenn wir in Spannungen und in Konflikten und in Meinungsverschiedenheiten uns vor Augen halten, dass Gott uns liebt, aber der andere genauso, dann können wir ein weites Herz entwickeln. Aber wir denken doch oft, oder mir geht es halt öfter so, gell? Ich denke doch oft, Gott hat ein weites Herz für mich und für meine Anliegen und für meine Ideen und für meine Pläne. Und ein weites Herz, wenn ich wieder mal einen Fehler gemacht habe und einen Fehltritt und so. Aber Gott hat genauso ein weites Herz für den Fehltritt von den anderen. Für die Ansichten, für die Ideen und die Wünsche von den anderen. Und diese Erkenntnis, die hilft eben auch, um ein weites Herz zu entwickeln. Wenn man merkt, Gott hat ein weites Herz für mich und für andere. Und ein zweites, um ein weites Herz zu haben, weitherzig zu sein können, das sind die 4 M. Man muss Menschen mögen. Das ist eigentlich ganz simpel, oder? Man muss Menschen gerne haben. Also zum weitherzig zu sein, muss man einfach Menschen gerne haben. Das ist einfach eine ganz einfache Tatsache. Aber es ist eigentlich gar nicht so einfach in der Praxis, oder? Weil das bedeutet, man muss Menschen nicht nur einfach gerne haben, sondern man muss in gewissen Situationen und Momenten mehr gerne haben als die eigenen Ansichten. Als liebgewonnene Gewohnheiten, als Traditionen, die man pflegt, oder eine Kultur, die einem vertraut ist, oder Sicherheiten, die man hat. Und ich meine, die Nicht-Juden oder die Juden-Christen, denen ist das auch nicht so einfach gefallen. Die haben ja in einer Tradition gelebt. Das Schwarz-Weiß-Denken, das hat zu ihnen gehört. Das hat ja sie auch bewahrt, oder? Traditionen, das hat ihnen Halt gegeben. Oder wenn man denkt, das Gesetz von Mose zu halten, das ist für sie etwas unheimlich Wichtiges gewesen, oder? Das hat ihnen auch eine Sicherheit gegeben, was gut und was falsch ist. Oder Beschneidung, das ist ein äusseres Zeichen gewesen, dass sie gewusst haben, wir gehören zu Gottes Volk. Oder es ist ja auch die Abgrenzung, die sie gemacht haben zu den Heiden, anderen Völkern. Die hat ihnen ja überhaupt ermöglicht, zu überleben. Und jetzt hätten sie das alles aufgeben. Und der Petrus sagt, ja genau das müsst ihr machen. Denn um weitherzig zu sein, muss man Menschen mehr lieben als Gesetz, Regeln, Tradition, Symbol. Denn Gott selber ist ja so weitherzig, dass er Menschen mehr liebt als das Gesetz. Darum hat er uns ja aus Gnade gerettet. Und das sagt er Petrus ihnen auch, oder? Wir sind ja alle aus Gnade gerettet. Gott, wenn er das Gesetz mehr geliebt hätte als Menschen, ja, dann hätte er uns nicht gerettet. Dann wäre es auf dem schlichten Weg nicht möglich gewesen. Aber er hat eine Möglichkeit gesucht, um uns eben trotzdem zu retten in Jesus Christus. Und das bedeutet ja nicht, wenn Gott uns aus Gnade rettet und im mehr wichtigen Sinn als Einhalten vom Gesetz, dass dann einfach alles gut ist und alles gut geheissen wird, dass er völlig egal ist, ob wir uns an seine Gebote und Gesetze halten. Das ist ja nicht so. Aber es ist ein Zeichen von Weitherzigkeit, wenn man Menschen mehr liebt als Einhalten von Regeln. Wenn man sie mehr liebt und trotzdem liebt, auch wenn sie Sachen machen, die man vielleicht nicht gut findet, wenn sie gegen Regeln verstoßen, die einem wichtig sind, wenn sie eine Kultur haben, die einem irgendwie, wo man nicht so richtig warm wird, oder? Nicht mit jeder Kultur wird man warm und auch nicht alle Leute werden mit unserer Kultur warm, oder? Oder Äußerlichkeiten, wo man sich daran stoßen tut und dann jemand sagt, du, wir lieben die Person mehr als die Äußerlichkeiten. Und ich weiss noch, wo wir als junge Rambassen zur Gemeinde dazugekommen sind, oder? Und dann haben wir ja alle einen Grauch gehabt und so. Und dann haben wir dann da so ein bisschen gesehen, haben so Siessholz gecatcht und so, nicht? Dann haben wir dann immer im Gottesdienst so Siessholz gecatcht. Das hat die Leute haben auch Anstoß genommen, was das so für Vögel sind, die da rumcatchen sind die ganze Zeit. Aber sie haben uns mehr geliebt. Also Äußerlichkeiten. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von Weitherzigkeit, wenn man sagen kann, ja, ist jetzt nicht gerade so meins, oder? Und das ist vielleicht auch noch ein bisschen schwierig, aber ich liebe die Person trotzdem. Und dafür muss man sich entscheiden, oder? Das fällt einem nicht so einfach in den Schoss. Das sieht man ja in dem Konflikt, den sie hatten, die Juden-Christen mit den Heiden-Christen. Da muss man sich entscheiden. Und der Petrus hat sich für das entschieden, für Weitherzigkeit. Nämlich in dem Moment, wo er eben die Vision hatte, die Gott ihm gezeigt hat, hey, du kannst nicht an dem Gesetz und dem Reinheitsgebot festhalten, wenn die Botschaft von Jesus Christus die ganze Welt erreichen soll. Das geht oft nicht. Du musst dich umentscheiden für eine Herzensweite. Herzensweite, die Raum schafft, dass eben alle Menschen können Jesus begegnen und gerettet werden. Und das ist ja eigentlich. Wenn man ein weites Herz hat, dann schafft man Raum. Man schafft Raum im eigenen Herz für andere Menschen. Für ihr Denken, für ihre Ansichten, für ihre Nöte, vielleicht für ihre Geschichte, die sie haben, für ihre Ideen, die vielleicht ein bisschen verrückt sind und abdreht, oder für ihre Arbeitsweise, oder, wo mir vielleicht völlig nicht entspricht. Aber wenn du weitherzig bist, dich für das entscheidest, dann tust du Raum schaffen. Und da müssen wir immer wieder ein bisschen üben, oder? Ich habe da letztens auch müssen üben. Da ist da, da hinten, wo ich meine Flyer abgelegt habe, da beim Rausgehen, auf dem Sideboard, würde ich jetzt sagen, von der Bibliothek, ich dachte, das ist mein Plätzchen für meine Flyer oder für meine Handout, oder? Und dann hat Monika die einfach übergezögert und dann dachte ich, was will mir echt Monika sagen mit dem? Ja, und soll ich mir denn das bieten lassen, oder? Soll ich es auf den Trotz zurücktransferieren? Dann habe ich mir überlegt, aber ja, eben, was hätte sie mir vielleicht sagen? Was hätte sie eigentlich gedacht dabei? Vielleicht hätte sie etwas anderes gedacht als ich. Ich habe immer gedacht, das ist mein Platz, weil ich ja wichtig bin. Aber vielleicht hat sie gedacht, es ist ihr Platz, weil er ihr wichtig ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich müsse mal fragen, ob wir das gemeinsam nutzen könnten. Und jetzt nutzen wir es in Zukunft wieder gemeinsam. Eine gewisse Weite muss man sich entscheiden. Man kann natürlich auch gerade reinschießen und büffeln, das kann man auch, aber man kann sich einmal Gedanken machen. Was hat eigentlich der andere dabei gedacht? Oder was war ihm wichtig gewesen? Und das ist nicht immer das, was man gedacht hat, was der andere denkt. Oder? Das ist einmal etwas ganz anderes. Und darum ist es vielleicht einmal gut, wenn man fragt. Aber für das muss man sich entscheiden. Das muss man bewusst tun, eine Herzensweite haben. Und ich glaube, anders, wo Herzensweite begünstigt oder wo man haben muss, man muss eben auch einen festen Standpunkt haben. Ein fester Standpunkt ermöglicht, dass man eine Gelassenheit entwickeln kann. Und diese Gelassenheit kommt eigentlich davon, dass man merkt, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und genau diesen Unterschied hat ja der Petrus auch in dieser Geschichte angesprochen. Und er hat den Fokus gelegt auf das, was wichtig ist. Er hat ihnen in Erinnerung gerufen, was denn eigentlich wichtig ist, dass nämlich Gott alle Menschen liebt. Die Heiden und Christen genau gleich. Und dass es wichtig ist, dass Juden und Heiden in die Freiheit hineinkommen, können befreit werden von ihrer Schuld. Dass der Heilige Geist beiden geschenkt ist und dass Gnade allen Menschen gilt. Der Petrus hat gesagt, hey, legt den Fokus auf das legen, was wichtig ist und entwickelt eine Gelassenheit in dem, was weniger wichtig ist. Und das geht ja eigentlich nur, wenn man einen festen Standpunkt hat. Wenn man weiss, wo man steht, oder? Weil sonst ist alles am Floaten und ungewiss, oder? Du musst einen Standpunkt haben, zum weitherzig sein. Denn alles für unwichtig zu erklären, das ist nicht Weitherzigkeit. Das ist einfach Gleichgültigkeit. Einfach zu sagen, ja, du, das ist doch egal, was du glaubst. Bitte überhaupt keine Rolle. Es ist egal, was du für Ansichten hast oder was du vielleicht denkst über das ewige Leben oder was dir wichtig ist. Es ist doch egal, was du für Worte haltest. Ja, jeder hat seine eigenen Worte. Das ist nicht Weitherzigkeit. Das ist einfach Gleichgültigkeit. Es ist einem einfach egal. Aber weitherzige Menschen, denen ist das nicht einfach gleichgültig, sondern sie können unterscheiden, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und dann können sie eine gewisse Gelassenheit entwickeln in dem, was nicht so wichtig ist. Und ich glaube, diese Gelassenheit, die tut uns momentan ziemlich gut, oder? Weil es ist ja eigentlich nicht so entscheidend, ob du geimpft bist oder nicht geimpft oder was du jetzt heute gestummen hast. Wichtig ist, dass du gerettet bist. Das ist wichtig. Und es ist auch nicht so wichtig, ob mit Zertifikat eine Veranstaltung ist oder ohne Zertifikat. Das ist eigentlich, natürlich ist alles mühsam und so weiter, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir eine Einheit bleiben und uns nicht auseinanderdividieren. Das ist wichtig. Und das ist doch wirklich auch nicht wichtig, ob man Viva-Kille heisst oder Krishona. Das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir eine lebendige Kille sind. Wenn wir eine tote Kille sind, dann können wir heissen, wie man weiss. Spielt keine Rolle, oder? Es spielt auch keine Rolle, ob wir deutsche Lieder oder englische singen. Wichtig ist doch vor allem, dass Gott anbetet wird und dass in unserem Herz ein Lied entsteht aus Freude über Gott. Und es ist auch nicht so wichtig, was wir für eine Methode haben, wie wir Gemeindebau betreiben. Wichtig ist, dass Menschen von Gott erfahren und das Reich Gottes wächst. Ich glaube, weitherzige Leute können gelassen sein, weil sie können unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Und der Petrus lenkt da in seinem Statement am Schluss, nach langem Streit und hin und her, lenkt den Fokus aufs Wichtige. Und ein weiteres, was auch noch ist, ich glaube, um ein weitherziger Mensch sein zu können, ist es hilfreich, wenn man selber schon mal erfahren hat, wie es ist, wenn Menschen weitherzig einem gegenüber gesehen sind. Also wenn man selber mal in der Situation war, dass man Weitherzigkeit gebraucht hat. Und der Petrus ist jetzt ein Kandidat, wo das eben der Fall war. Oder? Wenn wir uns vorstellen, seine Mitjünger, die haben auch ab und zu Weitherzigkeit gebraucht, wenn er wieder einmal das Maul aufgerissen hat, weiss ich, wie in einem Wald von Affen. Oder? Und vorne drängt und der Chef ist gesehen von allen und dann ist wieder irgendetwas in die Hose gegangen. Also da haben wir auch Weitherz gebraucht von den anderen Jüngern. Oder von Jesus. Nachdem er ihn verraten hat, hat es doch auch ein unheimlich weites Herz gebraucht, dass er ihm noch einmal gesagt hat, dass er die Gemeinde leiten soll. Ein unheimlich weites Herz. Also der Petrus, der hat ganz genau gewusst, wie es ist, wenn du abhängig bist von der Weitherzigkeit von anderen Menschen. Und die Erfahrung hat in ihm ein weites Herz geschaffen. Voraussetzung für Weitherzigkeit. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Wenn du erlebt hast, dass andere ein weites Herz brauchen um dich herum, dann kannst du auch selber ein weites Herz entwickeln. Wenn andere deine Fehltritte dir vergeben haben oder wenn die so richtig unmöglich aufgeführt hast oder, und sie dich nicht einfach nur abgeschrieben haben, nicht jedes Wort auf Gold, wo gelegt haben und dann nachher ausgesäbelt und dann unter die Nase gerieben. Oder wenn man bei einer Debatte, die man hatte und vielleicht intensiv geführt hat, am Schluss nochmal zusammensitzen und einfach friedlich nochmal etwas trinken miteinander. Oder wenn ich denke, auch mit Kindern oder, in der Pubertät, oder, wo die Zeugs an Grindan schiessen, oder, wo du eben so auch selber gesehen bist. Oder? Und ich habe auch eine grosse Weitherzigkeit, oder? Weil ich bin in der Schule bin ich ja auch eigentlich ein völlig unmöglicher Schüler gewesen, oder? Elisabeth, deine Nichte können dir vielleicht noch mal ein Müsterli erzählen. Oder? Also, von dem her habe ich auch Weitherzigkeit für alle, die bei mir in den Unterricht gehen. Weil ich selber eben auf Weitherzigkeit von meinen Lehrern angewiesen gesehen bin, die gesagt haben, ja gut, es ist ein ohnmächtiger Sieg, aber es geht irgendwie mal weg. Und so entwickelst du selber eine Weitherzigkeit, wenn du das erlebt hast, dass Menschen weitherzig sind mit dir. Und genau in diesem Punkt sollte man eigentlich keine Gedächtnislücke haben, wie der Knecht im Gleichnis, wo Jesus erzählt hat, wo ja ein Haufen an Schuld vergeben worden ist. Und nachher hat er am nächsten alles vorhalten. Und am Schluss war er dann dort, wo die Zähne klappern. Also, da sollte man eigentlich keine Gedächtnislücke haben, sondern man sollte weitherzig sein, weil man es selber erlebt hat. Und ich glaube, so als Fünftes würde ich einfach sagen, weitherzige Menschen, die sind versöhnt mit ihrer Vergangenheit. Wenn du nicht mit deiner Vergangenheit versöhnt bist, dann kannst du nicht weitherzig sein. Es geht einfach nicht. Wenn du nicht mit deiner Vergangenheit versöhnt bist, dann kannst du nicht grosszügig sein. Weil dich nämlich ein Mangel aus deiner Vergangenheit einfach gefangen haltet. Und dann sagst du, ja, das habe ich auch nicht gehabt. Jetzt brauchen die das auch nicht. Oder wenn du nicht versöhnt bist mit deiner Vergangenheit, kannst du nicht jemandem Recht geben, weil dich einfach Unrecht aus der Vergangenheit gefangen hält. Oder du kannst nicht anderen Gutes gönnen, wenn Bitterkeit dich aus Enttäuschungen von der Vergangenheit gefangen hält. Und ich habe immer gestaunt, oder? Ein Freund von mir hat ja Arzt studiert und so. Und wenn er einmal erzählt hat, oder? Wie die Assistenzärzte behandelt werden, wie Schulbuben, oder? Von den Oberärzten und von den Professoren. Und ich habe mich gefragt, wieso denn das, oder? Aber die sagen sich natürlich, los, durch die Mühle bin ich auch durchgegangen. Und jetzt machst du das mit und fertig. Aber das ist unversöhnt mit seiner Vergangenheit zu sein. Sonst könnte man sagen, schau, mir ist es so gegangen, aber ich bin versöhnt mit dem und darum gönne ich dir Besseres. Es muss nicht sein wie bei mir. Oder Menschen einen Vertrauensvorschuss geben. Kannst auch nur, wenn du mit der Vergangenheit versöhnt bist, mit den Enttäuschungen, die du vielleicht erlebt hast, dann kannst du wieder neu Menschen Vertrauen geben. Oder bedingungslos lieben kannst du Menschen auch nicht, wenn du mit der Vergangenheit nicht versöhnt bist. Weil Lieblosigkeiten aus der Vergangenheit, die halten dich gefangen. Oder neue Wege gehen, mal Neues denken und ausprobieren, kannst du auch nicht. Wenn du nicht versöhnt bist mit deiner eigenen Vergangenheit, wo vielleicht Sachen eben nicht gut gelaufen sind, und dann willst du nichts Neues anfangen. So wie eben auch die Judenchristen, oder? Der Petrus sagt ihnen, was wollt ihr denn den Heidenchristen etwas aufbürden, das wir selber nicht erfüllen können? Überlegt euch doch einmal. Wir haben doch selber versagt und haben das Gesetz gar nicht halten und jetzt wollt ihr es ihnen aufs Auge drücken. Und eigentlich sagt er ihnen, hey, versöhnet euch mit unserer Geschichte als Volk, mit unserem Versagen. Versöhnet euch mit der Vergangenheit, damit nicht Unwichtiges unser Miteinander jetzt bestimmt. Damit es nicht so ist, dass Schwarz-Weiß-Denken von früher jetzt verhindert, dass Menschen in die Freiheit kommen können, die nicht zu unserem Volk gehören. Und er sagt, hey, versöhnet euch mit der Vergangenheit, damit wir den Auftrag, den wir haben, als Judenchristen und als Heidenchristen können gemeinsam mit einer Weitherzigkeit ausführen. Weil der Auftrag, den sie beide hatten, ist ja der Welt von Gottes Liebe zu erzählen. Von Gottes weitem Herz zu erzählen. Und das ist ja genau der Auftrag, den wir auch haben. Es ist unser Auftrag, dass wir Menschen verkünden, wie weit das Gottes Herz ist. Und wie weit das Gottes Herz ist, das haben wir uns ja da vorne im Foyer an die Wand geschrieben. In diesem Vers kommt ja Gottes weites Herz zum Ausdruck. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Damit alle, die in ihn glauben, alle, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Herz ist ja unendlich weit. Ist unendlich weit für die Welt. So weit, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. So weit, dass Jesus Christus selber sein Leben gegeben hat, damit wir die Herzensweite erfassen können. Und unser Auftrag ist, die Herzensweite von Gott, die Weitherzigkeit in die Welt rauszutragen. Und ich meine, es geht ja nicht anders, als dass wir selber weitherzige Menschen sind. Und das ist vielleicht auch ein Lernprozess und es ist ganz sicher eine Entscheidung, die ab und zu einfacher fällt, wenn die Umstände einfach sind und die schwieriger kann sein, wenn die Umstände schwieriger sind. Aber Gott möchte uns durch seinen Geist befähigen, dass wir weitherzig sein können. Und dafür möchte ich beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir für deine Weitherzigkeit, die du uns gezeigt hast, die wir nachlesen können in der Bibel, die wir täglich auch wieder neu können in unserem Leben erleben. Und ich danke dir, dass diese Weitherzigkeit nicht einfach uns nur gilt, sondern allen Menschen. Und ich bitte dich, dass wir diese Weitherzigkeit haben unseren Mitmenschen gegenüber. Schenk du uns einfach deinen Geist und Kraft. Und deine Sicht. Amen.